Ja, danke euch für die Zeit von Lobpreis, Anbetung. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier sein darf, die Predigt machen darf. Vielleicht ganz kurz, dass ihr ein bisschen einordnen könnt, wer ich bin. Mein Name ist Daniela Weiß. Ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen. Genau, habe jetzt mit meinem Mann Julian 7 Jahre lang im Ausland gelebt, in Leonberg bei Stuttgart, wenn ihr das kennt. Sind jetzt im Sommer wieder hergezogen ins schöne Egenhausen. Genau, zu uns gehört noch der Benaja, der wird im Februar 2 Jahre alt und im März erwarten wir noch das Geschwisterchen. Genau. Ich wurde konkret angefragt, zum Thema Lobpreis und Anbetung zu predigen und habe mir dann überlegt, welche Bibelgeschichte soll ich nehmen, welche Bibelverse soll ich nehmen und habe mich dann entschlossen, in das Buch der Offenbarung zu schauen. Gleich vorneweg, vielleicht als für manche eine gute Nachricht, es wird keine Endzeitpredigt. Es wird sicherlich auch keine Predigt, eine tiefe Auslegung von der Offenbarung. Das kann ich heute nicht liefern. Aber die Offenbarung ist ein Buch, in dem es ganz, ganz viel ums Thema Anbetung geht. Tatsächlich behandelt fast jedes Kapitel in der Offenbarung das Thema Anbetung. Das griechische Wort für Anbetung, proskyneo, kommt im Neuen Testament mit Abstand am häufigsten im Buch der Offenbarung vor. Und deshalb möchte ich mit euch heute Morgen 2 Kapitel anschauen aus dem Buch. Und die Kapitel geben uns einen Blick in den himmlischen Thronsaal und wie dort angebetet wird. Und ich möchte so ein bisschen nehmen und daraus ableiten, was das für unsere Anbetung heute bedeuten kann. Es sind so, oder die Leitfrage, seht ihr hier auch, warum Anbetung, warum beten wir an? Was bewegt uns dazu? Was führt uns in Anbetung? Und ich möchte aber auch heute die Frage anschauen, warum beten wir eigentlich musikalisch an? Ich habe mal geschaut, der musikalische Part in unserem Gottesdienst hier ist der größte Part. Also da werden meistens so 40 Minuten reingerechnet, die Predigt kriegt nur 30 Minuten. Warum ist denn das so? Warum legen wir so einen großen Wert da drauf? Genau, bevor wir jetzt voll reinstarten, würde ich aber noch kurz beten, damit das Ganze auch was wird. Ja, Jesus, ich danke dir für den Morgen. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen in deinem Namen. Jesus, und ich danke dir, dass du da bist. Herr, und ich möchte einfach beten, dass du jetzt das, was ich vorbereitet habe, einfach nimmst und dass du zu uns redest, Jesus. Es sollen keine leeren Worte sein, sondern ich möchte echt, dass du es füllst mit deinem Geist, Herr, und wir wollen uns öffnen für dich und für das, was du heute Morgen für uns hast. Amen. Okay, schauen wir zuerst ganz kurz in eine kleine Einführung in das Buch der Offenbarung Jesu Christi. Geschrieben hat es der Apostel Johannes, während er im Exil war auf der Insel Patmos. Man geht davon aus, dass es so ungefähr 95 nach Christus war. Zu der Zeit herrschte auch Christenverfolgung unter dem Kaiser Domitian. Die Adressaten sind zum einen die 7 Gemeinden in Kleinasien, die unter der Verfolgung gelitten haben, und die Gemeinde weltweit. Die Perspektive von der Offenbarung ist die Ewigkeit. Es beschäftigt sich mit dem, was kommt am Ende der Zeit. Das lesen wir gleich am Anfang von der Offenbarung. Da heißt es, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was ihm von Gott über die Zukunft gezeigt worden ist. Das griechische Wort für Offenbarung, Apokalypsis, bedeutet auch Enthüllung. Und so ist die Offenbarung zum einen ein warnendes Buch. Ja, auf die, die Gott ablehnen, wartet am Ende Gericht und Verdammung. Zum anderen ist es aber auch ein Buch der Hoffnung für alle, die Gott nachfolgen, weil Gott am Ende der Zeit den endgültigen Sieg haben wird. Und wie schon erwähnt, das Buch der Offenbarung ist ein Buch der Anbetung. Es zeigt, dass die Menschheitsgeschichte letztlich ein Kampf um Anbetung ist. Wer wird am Ende der Zeit angebetet? Ist es Gott oder ist es der Teufel? Und es gibt ein paar Szenen, in denen wir sehen dürfen, wie Gott im Himmel angebetet wird. Und so eine Szene möchte ich heute mit euch anschauen. Kurze Bemerkung, ich werde zwischendurch ein paar Bibelverse auslassen, einfach aus Zeitgründen. Okay, wir schauen in die Offenbarung 4 und 5. Das ist eine Vision, die Johannes hat. Er blickt in den Himmel und kann den Thronsaal sehen. Ihr dürft gern mitlesen, wer mag, darf aber auch gern die Augen zumachen und schon mal versuchen, sich das so ein bisschen bildlich vorzustellen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen: Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, so werden die 24 Ältesten niederfallen und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt, und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen: Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Johannes versucht hier den Thronsaal zu beschreiben und er sucht nach Vergleichen, um irgendwie in Worte zu fassen, was er sieht. Er vergleicht den, der auf dem Thron sitzt, mit dem Aussehen von Edelstein. Wir haben ja einmal den Jaspis. Wenn man guckt, wo der Jaspis in der Offenbarung noch vorkommt, dann meint es immer so ein sprühend weißes Licht. Der Sardar ist rötlich glänzend und um den Thron haben wir noch sowas wie einen Regenbogen, der smaragdfarben ist, also leuchtendes Grün. Was Johannes gesehen hat, muss ein richtiges Farbenspiel gewesen sein. Hell und leuchtend. Ich habe schon überlegt, ob man es vielleicht mit einem Sonnenhalo vergleichen kann. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Das wusste ich nicht, ich habe es gelesen, dass das ist, wenn Eiskristalle in bestimmten Wolken das Sonnenlicht brechen und in die Spektralfarben zerlegen. Und dann gibt es solche regenbogenbunten Scheiben um die Sonne rum. Johannes erzählt weiter, vor dem Thron ist wie ein gläsernes Meer, wie Kristall. Anders wie heute war Glas in der Zeit vom Neuen Testament ganz, ganz selten und kristallklares Glas hat man eigentlich fast gar nicht finden können. Und hier haben wir es mit einem Meer aus Glas zu tun. Ja, aber es muss überwältigend gewirkt haben. Dann werden uns vier lebendige Wesen vorgestellt. Schon im Alten Testament haben wir Personen, die diese Wesen sehen. Wir haben zum Beispiel den Prophet Jesaja, der auch eine Vision hat vom himmlischen Thronsaal. Und auch dort tauchen die Wesen auf, die auch heilig, heilig, heilig rufen. Er nennt sie Seraphim. Hesekiel hat genauso eine Vision. Er nennt sie Cherubim. Und wir wissen, dass im Judentum die Engelsgruppen Seraphim und Cherubim besonders hochstehende Engelsgruppen waren. Das waren die Engelsgruppen, die ganz nah bei Gott waren, nah in Gottes Gegenwart. Und diese Wesen, die rufen: Heilig, heilig, heilig Gott, Herr Gott Allmächtiger, der war, der ist, der kommt. Wenn in der Bibel was dreimal wiederholt wird, dann drückt es auch immer eine Gewichtung aus, eine große Bedeutung, eine Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, diese Beschreibung von Johannes vom Thron, diese Lichtfülle läuft letztlich hier auf ein Thema raus. Das ist die Größe und die Heiligkeit Gottes. Dann haben wir die 24 Ältesten. Es gibt viele Ausleger, die darin symbolisch die 12 Stämme Israels aus dem Alten Testament und die 12 Apostel aus dem Neuen Testament sehen, was wiederum alle Erlösten verkörpern soll, also die, die vor der Auferstehung Jesu und die nach der Auferstehung Jesu gelebt haben. Und diese 24 Ältesten reagieren jetzt auf dieses Heilig, 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 indem sie vor Gott niederfallen und indem sie anbeten. Und ihre Anbetung ist damit verbunden, dass sie ihre Siegesgrenze ablegen. Was sind das für Siegesgrenze? Es ist ganz spannend, das mal zu sehen, wie viele verschiedene Siegesgrenze und Kronen es gibt in der Bibel. An der Stelle hier steht das griechische Stephanos. Und es meint einen Siegeskranz, den man aufgrund von Errungenschaften bekommen hat. Also ein empfangener Lohn. In anderen Übersetzungen steht auch goldene Krone, vielleicht ein Hinweis auf den königlichen Stand. Auf jeden Fall können wir sagen, dass sie diese Siegesgrenze vor Gott niederlegen. Die ganzen Errungenschaften, ihren königlichen Stand, ihre Würdigung. Das ist ein Bild, was mich beeindruckt hat, weil ich mir überlegt habe, ob wir dazu auch bereit wären, dass wir das, was uns ausmacht, unsere Errungenschaften, das, was uns wichtig ist, das, was uns auszeichnet, das Gott hinzulegen, dass wir uns vor Gott demütigen und ihn dafür hochheben. Und ich glaube, dass ein großes Problem, das uns hindern kann, Gott anzubeten, stolz ist. Ein stolzer Mensch tut sich schwer, jemand anderes als sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken. Und bei Anbetung machen wir genau das. Wir fokussieren uns auf Gott und wir selbst rücken in den Hintergrund. Stolz fokussiert sich auf sich selbst. Und vielleicht so als herausfordernde Aussage, wenn du ein Problem mit Anbetung hast, dann hast du vielleicht ein Problem mit Stolz. Wir kennen das klassische Beispiel aus der Bibel, der Teufel. Der Teufel hat ein großes Problem mit Stolz. Er wollte die Anbetung nicht mehr Gott zukommen lassen und hat angefangen, sich selbst anzubeten. Und das Resultat kennen wir. Ganz anders bei den 24 Ältesten. Sie fallen nieder vor Gott, sie legen ihre Siegesgrenze ab und sie beten an. Mit den Worten, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen, um deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Warum beten die 24 Ältesten an? Weil Gott der Schöpfer ist, weil er der Anfänger und der Vollender ist, weil er gegenwärtig ist, weil sie überwältigt sind von seiner Größe, von seiner Majestät und weil er vollkommen heilig ist. Ich glaube, Anbetung ist die Reaktion auf Gottes Gegenwart, auf seine Größe, auf seine Heiligkeit. Wie reagieren wir, wenn wir Gott begegnen? Können wir noch staunen über Gott? Sind wir uns der Heiligkeit und der Größe Gottes bewusst, seiner Majestät? Mir geht es so, dass ich manchmal so eine leichte Überbetonung empfinde von Gott als Freund und Gott als Kumpel. Der mit mir durch dick und dünn geht, und das ist richtig, also versteht mich nicht falsch. Gott ist so. Aber kennen wir auch die andere Seite von Gott? Seine Heiligkeit und seine Allmacht. Das führt uns in eine Ehrfurcht vor Gott. Und da geht es nicht um eine Distanz oder um eine Angst vor Gott, aber es geht um Gottesfurcht, um das Wissen, um seine Größe. Ich glaube, Anbetung rückt uns wieder in das richtige Verhältnis zu Gott. Er ist Gott und wir sind es nicht, und das ist gut so. Jetzt gehen wir ins nächste Kapitel, Kapitel 5. Und hier wird das Bild jetzt fortgeführt und ergänzt. Johannes sieht eine Buchrolle, die versiegelt ist mit 7 Siegeln. Und in dem Buch ist der Ablaufplan über die Endgerichte am Ende der Zeit. Und es heißt da, dass es keinen im Himmel und auf der Erde gibt, der das Buch öffnen kann. Und Johannes weint darüber, weil er das so schlimm findet. Und dann sieht er aber in der Mitte vom Thron ein Lamm stehen. Und es wird klar, dass dieses Lamm der einzige ist, der würdig ist, das Buch zu öffnen. Und da lesen wir jetzt in Offenbarung 5, ab Vers 8. Und als es das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Mal kurz so weit. Als das Lamm das Buch nimmt, fallen die 4 Wesen und die 24 Ältesten wieder nieder. Aber dieses Mal nicht vor dem, der auf dem Thron sitzt, sondern vor dem Lamm. Kapitel 5 nennen sie einen weiteren Grund für Anbetung, das Lamm. Warum ist das Lamm anbetungswürdig? Die Ältesten singen ein Lied mit dem folgenden Inhalt. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Und erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Wir wissen durch diese Beschreibung hier und durch andere Bibelstellen, dass das Lamm Jesus ist. Und in dem Lied hier von den Ältesten ist eigentlich nochmal die Botschaft vom Evangelium verpackt. Jesus ist Mensch geworden, um dann am Kreuz für unsere Schuld zu sterben. Und es gilt jedem Menschen, ganz egal aus welcher Nation. Die Ältesten singen hier, er hat durch sein Blut Menschen für Gott erkauft. Gehörst du dazu? Könntest du das Lied von den Ältesten hier voller Überzeugung mitsingen, weil du erlebt hast, was es heißt, von Jesus erlöst zu sein? Wenn nicht, dann möchte ich dir heute Morgen auch Mut machen, dich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Matt Redman, ein bekannter Lobpreiser, hat mal gesagt, die Offenbarung über Jesus ist das Benzin für das Feuer unserer Anbetung. Die Offenbarung über Jesus ist das Benzin für das Feuer unserer Anbetung. Wenn wir begreifen, was Jesus für uns getan hat, dann führt uns das in Anbetung. Wir lesen davon, dass die Ältesten mit Harfen anbeten und mit goldenen Schalen, die Gebete der Heiligen darstellen, also unsere Gebete. Sind wir uns bewusst, dass unsere Gebete Teil der himmlischen Liturgie sind? Wie oft denken wir, dass unsere Gebete irgendwie unnütz sind und nicht ankommen? Aber wir lesen hier, dass sie zu Gott gebracht werden und sogar Anteil an der Herrschaft von Jesus haben. Und wir lesen davon, dass die Ältesten Harfen haben. Also im Himmel gibt es nicht nur Anbetung durch Zurufen, durch Niederfallen, durch Siegesgrenze ablegen, sondern es gibt auch instrumentale und musikalische Anbetung. Einfach mal zum Festhalten. Im Himmel gibt es Musik. Gott wohnt in einer Atmosphäre von musikalischer Anbetung. Und an der Stelle möchte ich jetzt mit euch einen kurzen Exkurs machen zum Thema, warum musikalische Anbetung? Warum spielen wir Musikinstrumente zum Lob Gottes? Warum singen wir Lieder hier im Gottesdienst? Warum nimmt Musik einen großen Stellenwert ein? Wenn man mal guckt, Musik hat schon zu so vielen Konflikten geführt. Ich meine, jeder hier hat einen eigenen Musikgeschmack. Vielleicht sitzt du auch hier und denkst, ach, ich vermisse die gute alte Zeit, die schönen Choräle von früher. Du tust dich vielleicht schwer mit dem momentan vorherrschenden Musikstil. Klar, was uns beruhigen kann, den Generationen vor uns ging es, glaube ich, ähnlich. Musik ist im ständigen Wandel und es bringt einfach Konflikte mit sich. Die Orgel zum Beispiel ist ja heute, so würde man sagen, das klassische Kircheninstrument. Für die ersten Christen war die Orgel gar nicht mit positiven Gefühlen besetzt, weil zu Zeiten von der Christenverfolgung die Orgel in den Arenen gespielt wurde, als Zeichen der kaiserlichen Macht. Also auch da hat es eine ganze Weile gebraucht. Wir bei JMS haben auch unsere Geschichte, das wissen wahrscheinlich die Älteren hier mehr. Ich habe mir sagen lassen, dass die Einführung vom Schlagzeug nicht so einfach war. Das war am Anfang wohl hinterm Vorhang und wurde erst mal dezent hinterm Vorhang gespielt, bis es dann irgendwann mal auf die Bühne kam. Also Musik ist in ständigem Wandel und ich glaube, dass im Himmel die Musik wahrscheinlich noch mal ganz, ganz anders sein wird, wie wir es uns vielleicht vorstellen. Es gibt einen passenden Witz dazu, den platziere ich jetzt einfach mal hier. Da kommt ein Mann seit langer Zeit mal wieder in Gottesdienst und der Pastor fragt ihn, hey, Herr so und so, Sie waren jetzt schon echt ein paar Wochen nicht mehr da, was ist denn los? Und dann sagt der Mann, ach, wissen Sie, meine Tochter hat angefangen, Harfe zu spielen. Dann wundert sich der Pastor und sagt, ja, aber also warum ist das ein Grund, dass Sie nicht mehr kommen in Gottesdienst? Und dann sagt er, ja, wissen Sie, seither möchte ich auch nicht mehr in den Himmel kommen. Also ich weiß nicht, was eure Vorstellung ist von der Musik im Himmel. Ich bin überzeugt davon, dass sie unseren Musikgeschmack treffen wird. Okay, schauen wir uns ganz kurz an, welche Rolle Musik damals und heute spielt. Gehen wir zuerst kurz in die Bibel. In der Bibel gibt es knapp 600 Erwähnungen rund um Musik. Die erste finden wir schon recht weit vorne im 1. Mose 4, 21. Da wird nämlich der Jubal erwähnt. Das ist der Stammvater aller Leier- und Flötenspieler. Und dass das in der Bibel erwähnt wird, zeigt, dass es wichtig ist. Musik wird hier in die Genealogie eingeordnet und bekommt einen Platz in der Urgeschichte. Wir wissen, dass im Volk Israel Musik eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Es gibt ganz viele Bibelstellen, wo gesungen wurde, wo getanzt wurde, wo gejubelt wurde zur Ehre Gottes. In den Chronikbüchern, ganz interessant, da fängt es an, dass Lobpreis und Anbetung richtig organisiert wird. Also es gibt Lobpreisleiter, es gibt Leviten, die wurden als Musiker, als Sänger richtig angestellt im Tempel. Wir kennen die Psalme, das Gesangsbuch der Israeliten. Wir wissen, dass Jesus gesungen hat. Es gab einen Lobgesang nach dem letzten Abendmahl. Und es gibt einige Hymnen und Loblieder im Neuen Testament. Wir wissen von Maria zum Beispiel, von Simeon, von Zacharias, die Lieder geschrieben haben und gesungen haben. Wir kennen ein paar Hymnen von den ersten Gemeinden. Und was wir gerade ja schon behandelt haben, Thema Offenbarung. Also können wir sagen, in der Bibel wird musikalische Anbetung praktiziert. Ich glaube, das ist schon mal ein Grund, warum es sicherlich kein Fehler ist, wenn wir das auch heute tun. Und es gibt noch weitere Gründe, auf die möchte ich kurz eingehen, die sind jetzt aber eher psychologischer Art. Ich behaupte mal, Musik hat eine große Kraft. Musik spielt im Leben von jedem hier eine Rolle, beim anderen mehr, beim anderen weniger. Aber ich glaube, jeder von uns hat schon erlebt, dass Musik uns berühren kann. Du hörst ein bestimmtes Lied und erinnerst dich vielleicht, ah, das habe ich damals gehört, im Urlaub, beim ersten Kuss, als Jesus mich berührt hat. Und wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir, dass Musik Potenzial hat zu begeistern, sowohl für das Positive als auch für das Negative. Wir wissen, dass viele totalitäre Bewegungen auch zutiefst musikalische Bewegungen waren. Aber auch alle Erweckungsbewegungen, die es gab, waren eigentlich immer begleitet mit neuen Liedern und viel Musik. Ich glaube, dass Musik an sich erstmal wie viele Dinge wertneutral ist. Aber ich glaube, wir können Musik auf jeden Fall zur Verherrlichung Gottes gebrauchen. So wie es im Alten und Neuen Testament war und wie es auch in der Ewigkeit mal sein wird. Dass wir Musik zur Verherrlichung Gottes gebrauchen. Jetzt sitzt du vielleicht da und sagst, ja, aber Musik kann ja auch manipulieren. Musik kann ja auch Emotionen schaffen, die vielleicht gar nicht da gewesen wären. Ja, das stimmt, sage ich ganz klar. Und deshalb plädiere ich aber auch dafür, dass man beim Lobpreis auch seinen Verstand mit einstellt. Sing nicht einfach jedes Lied mit. Musikalische Anbetung, glaube ich, ist manchmal so ein Automatismus geworden, so selbstverständlich. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat in dieser Hinsicht das Singverbot am Anfang von Corona sogar gut getan, weil ich realisiert habe oder weil es mir auch peinlich bewusst wurde, wie oft ich Lieder einfach nur runtergesungen habe, weil ich sie schon kenne und es ist so ein bisschen automatisch, dass man sie einfach mitsingt. Werd dir bewusst, was du da singst. Und ich glaube, es ist auch voll okay, dass man bei einem Lied mal nicht mitsingt. Mir ging das eine Zeit lang so, bei dem Lied, vielleicht kennt es der eine oder andere, Mein ganzes Leben gebe ich dir. Da habe ich irgendwann mal eine Zeit lang bewusst nicht mitgesungen, einfach aus dem, weil ich realisiert habe, so, oh, irgendwie, ich lebe das gerade gar nicht in meinem Alltag. Also das, was ich da singe, dass ich mein ganzes Leben Gott lebe, aber ich habe Bereiche in meinem Leben, die möchte ich gerade bewusst eigentlich Gott nicht hinlegen. Und es soll jetzt kein Appell sein, dass ihr dann euch während der Lobpreiszeit demonstrativ hinsetzt und die Arme verschränkt. Bleibt in der Anbetung, wenn ihr so ein Lied habt, wo ihr sagt, oh, da kann ich gerade eigentlich nicht mitsingen, dann bleibt trotzdem in der Anbetung. Und nutzt die Zeit vielleicht, um zu schauen, ob Gott euch was sagen will. Ich habe auch jetzt oft so einen Moment, wo ich ein Lied singe, wo ich merke, oh, da bin ich noch nicht, aber ich wünsche mir, dass ich da hinkomme. Und dann kann ich das auch in dem Glauben aussingen und sage, ja, Jesus, ich möchte dir mein ganzes Leben geben, auch wenn ich es gerade noch nicht kann. Anbetung soll authentisch sein. Es muss zu dir passen und es muss aus deinem Herzen kommen. Ich glaube, dass wir Gott nicht unaufrichtig anbeten können, weil das wäre keine Anbetung. Dann wäre es nur Lieder singen oder so tun, als ob. Anbetung soll authentisch sein. Und ich glaube, deshalb ist es auch voll in Ordnung, dass jeder von uns andere Formen hat und andere Vorlieben in der Anbetung hat. Bei mir muss viel passieren, bis ich anfange zu tanzen. Aber bei mir geht es ganz schnell, dass ich in eine Ehrfurcht komme und einfach weinen muss, weil Gott mich berührt. Vielleicht sagst du, oh, ich bin jemand, bei mir sprüht die Freude immer voll aus allen Poren, ich kann kaum sitzen bleiben, aber dir fällt es vielleicht schwer, vor Gott zur Ruhe zu kommen. Und es ist auch voll okay, dass wir da unterschiedlich sind. Ich glaube, es ist auch okay, dass wir uns manchmal herausfordern lassen. Aber ich glaube, die Hauptsache ist, dass wir mit ehrlichem und mit aufrichtigem Herzen vor Gott sind. Ich möchte es nochmal bündeln. Musik ist nicht per se Anbetung, aber sie kann ein wertvoller Teil von Anbetung sein. Musik kann uns in eine Empfänglichkeit hineinführen, dass wir uns für Gott öffnen. Musik kann eine Atmosphäre schaffen, in der eine Gottesbegegnung möglich wird. Musik in der Anbetung hilft uns, dass wir das ausdrücken, was wir fühlen, das, was in unserem Herzen ist. Und Musik kann unsere Seele erreichen und Anbetung ganzheitlich machen. Okay, jetzt gehen wir zurück zur Offenbarung. Wir waren in Kapitel 5. Und da möchte ich jetzt lesen ab Vers 11. Und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Ich finde es hier voll das schöne Bild, auch wie sich Anbetung ausbreitet. Ich habe von einem Vergleich gelesen zur Thronbesteigung in damaliger Zeit, wenn ein neuer Herrscher gekrönt wurde, dann war es wohl üblich, dass zuerst die vor ihm niedergefallen sind, die rings um den Thron waren, dann die Beamtenschar, dann die, die eben vorm Palast waren, und dann sind Herolde losgezogen ins Land und haben die Nachricht verkündet, und dort ist das Volk niedergefallen. Und ich finde, so ähnlich ist das hier auch. Wir lesen davon, dass zuerst die vier Wesen und die 24 Ältesten niederfallen. Dann schließen sich die ganzen himmlischen Herrscharen an. Und ganz am Schluss die ganze lebende Schöpfung. Anbetung breitet sich aus. Wörtlich heißt es hier Myriaden von Myriaden. Eine Myriade steht für die Anzahl von 10.000. Also das ist eine Zahl, die soll hier eine unermessliche Menge beschreiben. Griechischer Ausdruck kann auch mit unzählbar übersetzt werden. Wie gewaltig muss es sein, wenn die ganze Schöpfung einmal Gott anbeten wird? Und wie beten die Engel und die ganze Schöpfung an? Mit dem Lied: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier wird die Endherrschaft besungen, der Endsieg. Das Lamm hat gesiegt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, dieser Blick in den Thronsaal. Was löst es in dir aus? Ich hatte erst letztens ein Gespräch mit Freunden über die Ewigkeit und habe realisiert, dass mir diese Ewigkeitsperspektive echt oft auch fehlt. Man lebt so im Hier und Jetzt und hat gar nicht diese Perspektive. Und während der Predigtvorbereitung habe ich gemerkt, wie so eine ganz neue Sehnsucht entsteht in mir. Eine Sehnsucht danach, einmal bei Gott in der Ewigkeit zu sein und ihn zu sehen und anzubeten. Ich glaube, dass das, was wir hier auf der Erde in Zeit von Anbetung erleben, diese Begegnung mit Gott, dieses Überwältigtsein von ihm, die Faszination, ich glaube, das ist alles nur ein Vorgeschmack auf das, was wir mal im Himmel erleben werden, auf die Anbetung im Himmel. Im Himmel werden wir Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit sehen. Ich glaube, wir können gar nicht anders wie anbeten. Die Berichte aus der Offenbarung zeigen uns auch, dass Anbetung im Himmel kein festgesetztes Programm ist. Anbetung entsteht spontan und aus einer Reaktion heraus. Unmittelbar, weil ich so überwältigt bin und staunen muss. Ich glaube, das kann auch eine Ermutigung für uns heute sein, dass wir Anbetungszeiten nicht so starr durchplanen, sondern vielmehr als Reaktion auf Gottes Gegenwart sehen. Und so wollen wir jetzt auch in die Anbetungszeit übergehen, mit der Gesinnung, dass wir auf Gottes Gegenwart reagieren wollen. Die Band darf sich gern schon mal bereit machen. Wir wollen das jetzt tun, indem wir ein Lied singen. Und zwar das Lied, das eigentlich hier auch in Offenbarung 5 gesungen wird. Würdig und herrlich ist das Lamm. Da wollen wir mit einstimmen. Und ich habe mit euch auch kurz diesen Exkurs gemacht, warum musikalische Anbetung. Und möchte jetzt nochmal an einem praktischen Beispiel einfach diese Kraft von Musik auch verdeutlichen. Diese Aussage, dass Musik unsere Seele erreichen kann und uns empfänglich machen kann. Ich möchte das Lied aus der Offenbarung jetzt zuerst einfach so lesen. Wir können es wirken lassen auf uns, dann wird ein bisschen musikalische Unterlegung dazukommen. Und dann wollen wir es gemeinsam singen. Und öffnet euch einfach dafür auch, wie Musik unsere Seele auch mitnehmen kann in die Anbetung. Würdig und herrlich ist das Lamm. Jesus, dir allein sei Ehre. Du, der du sitzt auf deinem Thron, dir sei Ruhm in Ewigkeit. Halleluja, sei erhoben, o Herr. Du bist König und wir beugen uns, Herr. In Anbetung singen wir zu dir.